Herzlich willkommen, sagt Ihnen zur heutigen Ausgabe der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihre Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, denn heute sprechen wir über folgendes Thema. Passen Sie gut auf, gute Regeln machen Streiten zur Kunst. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen den evangelischen Pfarrer Dr. Traugott Schall, mit dem ich jetzt am Telefon verbunden bin in Detmold. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Engert.
Ja, schön, Sie sind auch da. Dann kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen.
Ja.
Das ist wunderbar. Denn das hört sich doch fast gerade so an, unser Thema, wie etwa Streiten will gelernt sein. Tatsächlich, das geht doch ganz von alleine, mögen Sie vielleicht denken. Stimmt. Vor allem passiert es ganz von alleine, dass wir uns im Streit verrennen, in Anschuldigungen verstricken, dass negative Gefühle in uns die Übermacht gewinnen und wir am Ende merken, dass wir uns in einer unheilvollen Sackgasse befinden, aus der wir vielleicht gar nicht mehr herauskommen. Am Ende ist alles viel schlimmer als am Anfang. Vielleicht sind noch Wut und Zorn, die sogenannten apokalyptischen Reiter, mit uns durchgegangen. Oder wir haben grobe Beschuldigungen ausgesprochen, sodass die Seele unseres Gegenübers fast hörbar einen Sprung bekommen hat. Dann ist Heulen und Zähneknirschen angesagt. Wir haben Schuldgefühle und stehen vor einem Scherbenhaufen, der sich so leicht mit ein paar versöhnlichen Worten auf Anhieb auch nicht wieder reparieren lässt. Muss das so sein? Nein, es geht auch anders. Oder gehören Sie zu den Menschen, die jedem fühlbaren Streitklima von vornherein aus dem Weg gehen? Das wollen wir ein bisschen erörtern in dieser Sendung. Was gehört dazu? Wie kann man einen guten Streit führen? Wer ist überhaupt angesprochen? Was bahnt sich da an und wie kann man dem auch entgehen? Und dazu haben wir, wie gesagt, den evangelischen Pfarrer Dr. Traugott Schall. Er ist Jahrgang 1931 und immer noch fit und dabei mit Vorträgen, auch mit Gesprächen. Er ist gebürtiger Schlesier aus Breslau. Sie sind 1931 geboren und, wie ich aus Ihrer Biografie entnehme, haben etwa 30 Pfarrer als Vorfahren bis hin in die Zeit der Reformation, wenn das mal nichts ist.
Ja, so ist das.
So ist das. Das ist wirklich ein stolzes Ahnenbuch, was Sie da aufschlagen können.
Ja.
Sie sind oder Sie waren lange Zeit Vorsitzender des ältesten deutschen Eheberaterverbandes.
Ja.
Von daher schauen Sie auf große Lebenserfahrungen zurück. Und Sie sind auch seit 15 Jahren tätig als Seelsorgerlehrer am Haus St. Ulrich bei Pater Burb. Ja, und Sie sind immer auch noch als psychologischer Psychotherapeut sozusagen tätig ab und an. Ja, was wollen wir mehr? Wir haben also hier den Experten vor uns und fragen uns doch gleich mal oder stellen fest, es gibt Menschen, die Streit ja förmlich anziehen. Und wo sie ihren Fuß auch hinsetzen, schon in einen Streit direkt verwickelt sind. Andere dagegen meiden jede Auseinandersetzung, wie gesagt, vielleicht auch aus Bequemlichkeit oder auch um des Friedens Willens, weil sie auch harmoniebedürftig sind. Insofern, jeder Mensch ist einmalig und wie ein eigener kleiner Kosmos mit seinen bestimmten Verhaltensweisen, mit seinen Stimmungen, Gefühlen, Werten. Und wenn so zwei Partner aufeinander treffen, dann ist eigentlich, Konflikte sind unvermeidbar. Sagen Sie, Herr Pfarrer Schall, gibt es denn sowas wie ein Streitbarometer für eine gelingende Beziehung nach dem Motto, wo keine Auseinandersetzung mehr ist, da findet auch gar kein Leben mehr statt?
Nein. Sie haben in Ihrer Anmoderation eigentlich schon die entscheidenden Eckpunkte so quasi nebenbei gesagt. Also wenn ich an die Zuhörer denke, die uns jetzt vielleicht zuhören, denke ich, wird es möglicherweise im Groben drei Gruppen geben. Da wird es Leute geben, Paare, Einzelne, die in ihrer Nachbarschaft, Partnerschaft, Freundschaft sich eher wenig streiten. Sie haben zwar Konflikte, aber sie haben Möglichkeiten gefunden, diese Konflikte streitarm zu regeln. Das ist durchaus gesund und möglich und das hat etwas mit dem Charakter zu tun. Es gibt Menschen, die gehen jedem Streit aus dem Wege, das ist ihnen unsympathisch. Dann gibt es sicher eine Gruppe von Menschen, die jetzt uns zuhören, die sich gelegentlich auch streiten und die sagen, ach, das Streit, das könnte mich interessieren, ich will mal zuhören. Und dann gibt es schließlich die dritte Gruppe, die ich also mal so mit globalen Streitpaare nenne, die wirklich Freude am Streit haben. Und nun haben Sie schon wieder ein Wort gesagt, das Huste schon vorbei, Sie haben von Auseinandersetzung gesprochen. Ein Streit ist eine Auseinandersetzung und die deutsche Sprache drückt das aus. Bei einem Streit setzt man sich auseinander. Das heißt, ein Streit führt unweigerlich zur Distanz. Man kommt nicht zusammen. Es gibt so eine Faustregel, streiten heißt miteinander reden, ohne sich näher zu kommen. Und deswegen ist ein Streit etwas letztendlich Unproduktives. Es ist auch wieder, Sie haben wieder noch einen Punkt genannt, den wir nachher noch mal vielleicht aufgreifen müssen. Was so in jeder Partnerschaft vorkommt, dass einer dem anderen einen Vorwurf macht und dass daraus eine Missstimmung ist. Das würde ich noch von einem Streit unterscheiden. Daraus kann ein Streit werden, dass man dies benutzt so als Keimsituation und daraus, und man fängt dann an, sich zu streiten über irgendwie ganz etwas anderes, weil im Hintergrund eine Verletzung steht. Aber dieses mit dem Vorwurf, du bist wieder zu spät gekommen, dann kann der andere eigentlich sagen, das weiß ich eigentlich schon, und kann sich entschuldigen, dann ist die Sache gegessen. Und wenn der anfängt, dagegen zu reden, ja, und du bist manchmal auch zu spät, so, ich nenne das die eheliche Retourkutsche, dann kann man da wunderbar drüber streiten, aber man streitet dann eigentlich nicht über die Sache, sondern man streitet ums Recht haben wollen, man streitet darum, Position zu haben oder was auch immer. Das heißt, man sollte die Dinge ein bisschen auseinandernehmen.
Sie haben ja schon einiges gesagt, Sie haben eine ganze Facette der Streitkultur schon vor unseren Augen aufgefächert. Sicher hat schon der ein oder andere sich darin wieder erkannt. Bevor wir jetzt weiter uns auch an Regeln heranmachen und fragen, was kann denn wirklich einen guten Streit ausmachen, eine gute Streitkultur, was würden Sie sagen, wann beginnt denn ein Streit, ein Konflikt, was kennzeichnet einen wirklichen Streit, vielleicht im Unterschied so zu einer Lappalie, oder ist das gar nicht so von besonderer Bedeutung?
Ja, Sie haben wieder ein Schlüsselwort genannt. Hilfreich für jeden Streit, für jeden konstruktiven Streit, für eine Klärung von unterschiedlichen Interessen ist es, daran zu denken, dass es immer um einen Konflikt geht. Das heißt, es geht um unterschiedliche Wünsche und Interessen und das ist sozusagen ganz normal. Also wenn ich gern Mittagsschlaf halten will, ist das nicht böse. Und wenn meine Frau nach dem Mittagessen gern spazieren gehen will, ist das nicht böse. Aber man kann während des Mittagsschlafs nicht spazieren gehen oder umgekehrt. Das heißt, unterschiedliche Interessen sind nicht von sich aus Sünde und böse, sondern sie werden im Grunde nur destruktiv zerstörerisch, wenn man darauf beharrt und seine Meinung durchsetzen will, Macht haben will, Recht haben will und wenn sozusagen eine Verständigung mit dem anderen nicht mehr stattfindet. Denn Konflikte sind alle lösbar, wenn man es will. Jeder Konflikt ist lösbar, wenn die Beteiligten es wollen.
Das heißt, dem Streit liegt im Prinzip ein Konflikt zugrunde. Und das ist sinnvoll, sich darüber auch Gedanken zu machen, was beflügelt mich denn eigentlich?
Manche Leute wissen gar nicht, dass sie streiten. Ich habe vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem Ehemann gehabt, mit einem Ehepaar. Es war ein sehr harmonisches Gespräch und wir waren plötzlich bei unserer Sendung und da sagte der Mann dann, der auch ein sehr streitbarer Mann ist, der sagte, ja, ich möchte meiner Frau aber was erklären. Ich möchte sie erklären. Da habe ich gesagt, ja, mein Lieber, was ist denn dein Interesse eigentlich dabei? Was willst denn du? Was willst denn du? Wenn du sagst, du willst etwas erklären, dann willst du etwas bei deiner Frau, bei deiner Partnerin. Das heißt, bei jedem Streit ist eine hilfreiche Regel für alle Zuhörer, die zuhören. Wenn Sie irgendwo mit jemandem streiten, überlegen Sie doch einen kleinen Augenblick, was will ich jetzt eigentlich für mich? Meistens viel will man für den anderen. Ich möchte, dass der andere etwas einsieht. Ja, Moment, stopp, stopp. Dann soll der andere etwas tun. Was bedeutet es für mich, wenn ich sage, ich möchte der andere, dass der andere etwas einsieht? Also das heißt, die Kernfrage bei jedem Streit ist, was will ich? Und dann, gut, wenn beide Partner klar gekriegt haben, was sie wollen, dann kann man darüber sozusagen diskutieren. Man kann, das würde ich dann nicht mehr streiten nennen, man kann das aushandeln. Also aushandeln ist sozusagen eine friedliche Variation eines Streites. Wir handeln miteinander, wer wohl jetzt nachgibt und wer wohl seine Interessen durchgibt. Wir handeln das miteinander aus. Handel ist eine friedliche Variation eines Streites.
Und Sie schreiben auch in Ihrem Buch Partnerschaft kann gelingen, wo es um 10 gute Regeln für geschlossene und nicht geschlossene Ehen geht. Unter anderem auch das Kapitel behandelt wird, gute Regeln machen Streit zur Kunst. Da schreiben Sie, jeder ist Bewohner seiner ganz eigenen Erlebniswelt. Das ist ja im Prinzip das mal in einem schönen Satz zusammengefasst, was wir jetzt einfach hier auch schon darstellen. Ja? Jeder hat unterschiedliche Wünsche, Bedürfnisse, Interessen. Und deshalb kommt es auch immer wieder zu Streit, zu Auseinandersetzungen.
Ja.
Nur ist die Frage, und was ja auch wichtig ist, wie kann man damit umgehen? Ja? Also wie kann man denn seine Wünsche aussprechen, ohne dem anderen immer Vorwürfe zu machen, ihn zu beschuldigen, was immer ein schlechtes
Ja,
Klima
da
macht?
kommt also wieder, da kommt wieder die Charakterstruktur des Einzelnen. Also wenn Sie auf mein Kapitel zurückgreifen, ich hätte dieses Kapitel in meinem Buch gar nicht aufgenommen, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der sich nicht gern streitet. Aber ein Co-Autor, der dann ausgestiegen ist, und ich habe das Kapitel dann neu gestiegen, der streitet unheimlich gern. Der hat gesagt, wir müssen dieses Kapitel über den Streit drin haben. Es gibt also Leute, die streiten unheimlich gern. Mir ist heute Morgen eingefallen, und vielleicht schmunzeln Sie auch ein bisschen, vor mehr als 50 Jahren war ich noch junger Vikar, nennen wir das bei uns, Kaplan würde man das in der katholischen Kirche nennen, da kriegte ich Besuch von unserem Landesjugendpfarrer. Und der betete dann vor Tisch folgendes Gebet: Herr, gib mir Hunger, dann und wann, satt sein macht faul und träge, und schaff mir Feinde, Mann für Mann, Kampf hält die Kräfte rege. Das sind Leute, die streiten gern. Also ein richtiger Streit ist was Erfrischendes. Wenn ich mich hab streiten können, dann bin ich richtig, dann lebe ich richtig. So leben einige Leute. Und mit denen muss man dann einfach umgehen lernen. Und wenn die an jemanden geraten, der nicht gern streitet, dann wird's schwierig.
Also da haben wir sie, die ganz unterschiedlichen Varianten, die Streitpaare oder die richtigen Streithähne oder auch die beziehungssuchenden Menschen, die vielleicht eher distanzierten Menschen, die aber auch wichtig sind.
Weil,
dabei
Lady,
ist es ja wichtig,
dann... Lady, es ist so, dass jeder Mensch ist ein Individuum, eine einzigartige Schöpfung Gottes, ein Unikat, aber es gibt so gewisse Ähnlichkeiten. Und da gibt es Ähnlichkeiten, es gibt Menschen, die mögen gern Nähe, die gehen auf andere zu, die nehmen Beziehungen auf, die haben Gefühle, sie nehmen Kontakte auf, sie haben einfach Freude, mit anderen zusammen zu sein. Und andere gibt es, die, das sind, ich nenne immer die Leute, die zuerst mal Nein sagen. Die grenzen sich ab, die brauchen Abgrenzung, die brauchen Distanz um sich herum. Die brauchen sozusagen ihre eigene Welt. Und diese beiden Menschen haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Ein Mensch, der Nähe will, der wird sich nicht streiten wollen. Der fürchtet ja, den anderen zu verlieren, wenn er sich streitet. Während der andere, der Distanz hat, für den ist Streit eigentlich eine Sache, das ist, ja, warum bist du so traurig, wenn wir uns streiten? Das gehört doch zum Leben mit dazu.
Das heißt, immer wieder interessant auch, sich das klar zu machen, was bin ich für ein Typ? Ich bin vielleicht nicht nur der eine, sondern eine Mischung aus beidem. Und das bringt uns ja immer wieder neu auf den Weg. Auch Sie haben das auch gestern so schön gesagt im Vorgespräch. Und nach 20 Jahren stellte ich fest, dass meine Frau so ein Typ eben ist, ein anderer Typ.
Ja.
Und ich glaube, das kann uns ja vielleicht heute in dieser Sendung auch gelingen, dass dem einen oder anderen auch ein Licht aufgeht. Und er denkt, ja Mensch, ach, deshalb ist das immer so bei uns. Ja, genau.
Ja. Ja.
Und wir wollen aber natürlich auch noch auf ein paar Regeln im Kommunikationstraining zurückkommen. Es ist ja mal wichtig, Ich-Sätze auszusprechen. Und das ist bei Ihnen auch die Regel Nummer 1. Warum ist das so wichtig? Wem nimmt das eigentlich den Wind aus den Segeln, wenn man eben nicht gleich schimpft und nicht beschuldigt, sondern?
Ja, das ist in schwierigen Situationen, sage ich den Leuten immer, die einfachste ist, du bleibst bei dir selber. Aber bitte nicht, ich habe das Gefühl, dass du, das ist Etikettenschwindel, das ist die verkappte, da sagt man dann doch wieder Banane. Ich möchte Ruhe. Ich möchte gern, dass unser Keller weiß gestrichen wird. Ich möchte gern am Vormittag ohne Fernsehen leben. Ich möchte gerne in den Garten gehen. Der andere sagt, und ich möchte gern diese Sendung sehen. Oder er sagt, ich möchte jetzt gerne lieber Mittagsruhe halten. Ich möchte nicht spazieren gehen. Das heißt, das sind Wünsche, die ein anderer hat. Und dann kann man sagen, oh, wir haben ganz gegenteilige Wünsche. Und dann gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Es gibt wirklich verschiedene Lösungsmöglichkeiten, nicht nur den Kompromiss, den man so im Alltag kennt. Na, die Leute müssen aufeinander zugehen. Das geht, funktioniert manchmal nicht. Es gibt also eine wunderbare Regelung, die Regelung, ich nenne sie einmal du, einmal ich. Also, wenn wir jetzt den Keller so streichen, wie du es willst, was kriege ich dafür? Dann gibst du mir vielleicht bei einer anderen Sache nach. Das heißt, man handelt ein bisschen auch Nachgiebigkeiten aus. Ich gebe dir jetzt nach und du gibst mir das andere Mal nach. Ich schenke dir jetzt etwas und ich krieg dann dafür beim nächsten Mal etwas.
Einmal du, einmal ich, also eine attraktive Lösungsmöglichkeit, die jedem in seinem Sein belässt, aber eben auch ein bisschen davon abrückt. Also jeder darf auch mal seine Bedürfnisse dann, ja, und seine Wünsche zur Geltung kommen lassen.
Das Leben alle, die uns zuhören und die verheiratet sind, die werden sich sofort daran erinnern, dass eine Gemeinschaft eigentlich auch nur dadurch besteht, dass man mal nachgeben kann. Dass ich um der Liebe willen, wenn ich doch den anderen mag, und wenn es nur ein Freund ist, wenn es nur ein Nachbar ist, weil ich mit meinem Nachbarn eine gute Partnerschaft haben will, deswegen gebe ich mal ein bisschen nach und sage, ach, ist mir das jetzt so wichtig? Also der hat seinen Baum ein bisschen auf die Grenze gepflanzt. Ist es mir jetzt wichtig? Muss ich auf die Grenze pochen? Nein, mir ist die Nachbarschaft wichtiger, dann akzeptiere ich das. Das heißt, Partnerschaft, Liebe, Freundlichkeit, Gemeinschaft, Nachbarschaft, Familie funktioniert eigentlich nur auch, wenn wir mal nachgeben. Das heißt nicht nachgeben um jeden Preis. Ich will dann auch wieder meine Wünsche äußern. Aber dass ich auch mal dieses kann, was heute ja im Folge der 68er-Revolution einfach verloren gegangen ist. Als wir die Wiedervereinigung haben, sagten die Leute aus den östlichen Provinzen, in Deutschland gibt es eine Ellbogengesellschaft. Jeder will sich nur selbst durchsetzen. Ein guter, kunstvoller Streit ist auch einer, wo einer mal sagen kann, ach, ich merke jetzt, es ist mir gar nicht so wichtig. Ach, wir machen das so, wie du das willst. Komm, lass uns Frieden stiften.
Auch eine wesentliche Regel, die Sie aufstellen, also man muss nicht immer unbedingt Recht haben. Meist geht es ja auch um so etwas wie das Recht haben, zumindest bei dominanten, bei streitbaren Menschen. Und da kommen dann auch ja wahrscheinlich Verletzungen aus der Vergangenheit immer mit ins Spiel und da wird das alles sehr kompliziert und verworren. Und da hat vielleicht der Gegenüber gar nichts damit zu tun.
Ja, sind die, da ist wieder die Frage, wenn einer sagt, ich möchte gerne Recht haben, dann würde ich ihn fragen, ich habe beinahe so den Eindruck, es ist eine männliche Attitüde, obwohl die Frauen da erschrecklich nachgeholt haben. Ich möchte Recht haben. Da würde ich diesen Mann fragen, sag mal, was hast du davon, wenn du Recht hast? Wozu brauchst du das im Augenblick Recht zu haben? Also als Therapeut würde ich sagen, wenn ich mit einem solchen Menschen rede, überleg doch mal, was bewegt sich in dir, wenn du Recht hast oder wenn du einsiehst, du hast mal nicht Recht gehabt. Hat das was mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Selbstwertdenken zu tun? Wir nennen das Selbstwertgefühl. Hat das mit dem zu tun, wie du über dich selbst denkst? Musst du einer sein, der immer Recht hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Und um Anerkennung geht es wahrscheinlich auch immer, um den Wunsch einfach auch akzeptiert zu sein, so wie man ist. Aber was vielleicht noch ganz wichtig ist, Sie beschreiben das und sagen, Vorwürfe sind auch oft versteckte Wünsche.
Ja.
Jetzt neigen viele Menschen wahrscheinlich schon dazu, vielleicht die emotional sind im Streit, dass, wie gesagt, diese apokalyptischen Reiter mit ihnen durchgehen und die dann sich ganz schnell wieder in so ein Anklageschema hineinverrennen. Sie machen dem anderen Vorwurf, immer machst du das so und so und immer kommst du zu spät und immer verschwindest du, ja, wenn es hier Streit und dicke Luft gibt oder was auch immer. Ja, das kennen wir ja alle.
Ja, ja.
Jeder hat da so seine bestimmten Seiten.
Wieder wirklich eine Kernsituation ergriffen.
Kann man die denn therapieren?
Streit entwickelt, weil irgendjemand einen Vorwurf erhebt und sagen wir mal, das ist möglicherweise sogar ein berechtigter Vorwurf. Vorwurf ist ja wirklich ein versteckter, ein nachgeholter Wunsch. Und es gibt eine psychotherapeutische Schule, die Transaktionsanalyse, die sagen, Leute spielen miteinander. Das heißt, das sind keine Gesellschaftsspiele, sondern das sind sozusagen Lebensspiele. Jemand spricht einen Wunsch nicht aus. Also nehmen wir mal die Ehefrau, die gekocht hat, vielleicht eine Rentnerin, Pensionärin und so weiter. Nehmen wir mal so eine landläufige ältere Ehe und sie hat was Schönes gekocht und es ist ihr wichtig, dass der Mann, der im Garten arbeitet oder irgendwie unterwegs ist, pünktlich nach Hause kommt. Und der verquatscht sich und der kommt nach Hause und das Essen wird kalt, die Eier brennen an oder was es auch immer ist. Und die Frau macht einen berechtigten Vorwurf, ich habe so schön für dich gekocht und du bist wieder zu spät gekommen. Bam. Und er hat eigentlich gar nichts Böses getan. Er kommt freundlich nach Hause. Hätte die Frau vorher gesagt, du lieber Mann, ich koche heute was ganz Besonderes, bitte sei pünktlich, dann wäre der Wunsch vorher ausgesprochen worden. Vorwürfe sind immer unterdrückte, nachgeholte Wünsche, wo man im Grunde dann das Spiel spielt, habe ich dich endlich, du Schweinehund. Ich habe dich jetzt erwischt, ich kann dich anklagen. Du hast was Böses gemacht.
Das heißt also, so ein Vorwurf, der führt dann auch immer beim Gegenüber dazu, dass da der Rollladen runtergeht, der macht zu, der geht auf Rückzug, der verigelt sich vielleicht oder versteckt sich in sich selber, der schließt sich in seinem Kokon ein und dann geht auch gar nichts mehr.
Richtig. Und da sind wir wieder bei dem, was Sie vorhin gesagt haben. Was steckt hinter dem Vorwurf? Also wer auch immer, Nachbar, Frau, Ehemann oder Mitmensch sagt, du, ich bin traurig, ich bin so enttäuscht, ich habe mich so bemüht, ich war so pünktlich und du hast mich warten lassen. Joi, das hört sich ganz anders an. Ich erlebe immer wieder mit Streitpaaren, wenn ich dann sage, und stellen Sie sich mal vor, Ihr Mann würde das so sagen. Dann sagt die Frau, ach, das hört sich ganz anders an, dann könnte ich sofort drauf eingehen. Oder umgekehrt, die Frau sagt es und der Mann antwortet. Das heißt, wenn ich von mir selber sage, mein Gefühl, und da sind wir beim Nächsten, bei Streitigkeiten, liebe Leute, achtet auf eure Gefühle. Was für Gefühle habt ihr im Hintergrund? Seid ihr traurig? Seid ihr ärgerlich? Worüber seid ihr ärgerlich? Über den anderen Menschen. Ein Gefühl ist keine böse Sache. Gefühl ist keine Sünde. Also wenn meine Ehefrau mir sagt, lieber Mann, ich bin sehr ärgerlich über dich, dann werde ich als aufmerksamer Ehemann sagen, oh, erzähl mir mehr. Was hab ich getan? Möglicherweise ist es etwas, was ich gar nicht wollte, dass ich sage, oh, das tut mir aber leid. Oder möglicherweise habe ich es wirklich mit Absicht getan, ach, das ist so bei dir angekommen, das tut mir leid. Nein, ärgern wollte ich dich nicht, da war ich gedankenlos. Da sind wir also sofort in einem Gespräch miteinander und wir müssen uns nicht streiten. Ich muss nicht einen Vorwurf mit der ehelichen Retourkutsche kontern und sagen, und du machst das auch manchmal und du auch. Und dann kann man sich sehr schön streiten, bis in den Abend hinein, das Wochenende ist gelaufen.
Also ich setze, die haben etwas unglaublich Entwaffnendes auch an sich. Die machen eine ganz, ganz gute Stimmung. Die Frage ist nur, wie man aus diesem Modell herauskommt, wenn das so tief in einem drinsteckt. Jetzt sind Sie ja als evangelischer Pfarrer langjähriger Eheberater und auch selber verheiratet. Da haben Sie ja sehr viel Erfahrung. Wie gehen Sie denn mit diesem Vorwurfsmodell um? Sie nennen das ja Vorwürfe sind versteckte Wünsche. Sie nennen das VW-Schema. Ja. Aber wie kommt man jetzt da raus, dass man eben, wenn man wieder emotional vielleicht geladen ist, ja, wie kann man sich da eine Hilfestellung geben, ja, dass man mal auf ein anderes Gleis kommt?
Also, wenn es mit Wortmitteln also im Hause nicht geht, ist es empfehlenswert, eine Eheberatung, eine katholische oder evangelische Eheberatung in Anspruch zu nehmen. Die Generalvikariate halten die Adressen parat. Im Telefonbuch findet man unter Beratungsstelle oder unter Pfarrgemeinde oder unter Kirchengemeinde die entsprechenden Adressen, dass man sagt, wir möchten einfach mal 3-4 Gespräche führen, wir streiten uns, wir kommen da nicht raus. Wenn Sie denn beide drunter leiden, kann Ihnen geholfen werden. Das andere Mittel mit Wortmittel sozusagen zu Hause, ja, mein Rat, meine Empfehlung, liebe Leute, achtet auf eure Gefühle und seid ein bisschen sensibel. Wenn ich dem anderen sage, ich bin ein bisschen traurig, dann muss das nicht so weit kommen, bis der Ärger so groß ist, dass er nicht anders als Vorwurf. Du hast schon wieder mich überhaupt missachtet. Du hast dich die letzten 3 Wochen überhaupt nicht um mich gekümmert. Wenn die Ehefrau oder der Ehemann nach 3 Tagen sagt, du gehst mir ein bisschen verloren, ich bin traurig, ist das eine sofortige andere Situation. Also, liebe Leute, achtet auf die Gefühle, die ihr habt, denn jeder Streit hat eine emotionale, eine gefühlsmäßige Komponente. Er kommt immer aus irgendwelchen Gefühlen.
Und das besagt auch die 4. Regel, dass Gefühle zuzulassen und sie auszusprechen, das mindert die Konflikte. Ja. Dazu, wie Sie sagen, muss man natürlich die Gefühle erst einmal wahrnehmen, das Gefühl zulassen, eigene Gefühle auch aussprechen. Und dabei werden ja auch gute Gefühle, wie Sie sagen, verstärkt und belastende Gefühle werden leichter, wenn man darüber redet. Und so lässt sich eben auch verhindern, dass man mit voller Wucht dann vielleicht zu toben, zu schimpfen, zu schreien anfängt.
Ja, übereinander
nur
herfällt.
Eine Frage vielleicht noch hier am Rande. Wir reden ja hier in einem christlichen Milieu auch und ich glaube, viele Christen haben vielleicht Schwierigkeiten, ihre eigenen Bedürfnisse auch auszusprechen, vielleicht mal etwas hochkommen zu lassen, wo sie denken, ach, das ist ja nicht christlich, das ist ja, dass ich jetzt da hier so Wünsche und Bedürfnisse habe. Ja, darf ich das denn überhaupt?
Das treffe ich eigentlich weniger, aber es mag es wirklich noch geben. Solchen Christen muss man sagen, du bist geschaffen als Kind Gottes, als Geschöpf Gottes und zu dieser Schöpfung gehören die Gefühle mit dazu. Du musst doch etwas, was Gott dir gegeben hat, dass du dich freuen kannst, dass du traurig sein kannst, dass du auch ärgerlich sein kannst. Mose hat die Gesetzestafel mit einem heiligen Zorn zertrümmert. Das steht im Alten Testament. Also, dass du auch zornig sein kannst, das ist sozusagen die Farbe des Lebens. Das hat dir Gott gegeben. Das kannst du doch ehren und achten. Hab deine Gefühle lieb. Hab sie lieb. Und lasst den anderen ein bisschen daran teilnehmen. Gerade Männer haben es manchmal daran sehr schwer, ihre Gefühle zu zeigen. Frauen können das leichter. Aber du kannst ein bisschen was davon sagen und du kannst es in dir zulassen. Du wirst merken, es ist irgendwie wunderschön, wenn du deine Gefühle zulässt. Wenn du auch zulässt, dass du Gefühle hast, deren du dich vielleicht schämst. Auch das gehört zu deinem Menschsein mit dazu. Wir sind keine Engel auf dieser Erde. Nein, sind wir nicht.
Ja, und dass man auch also vor der Nächstenliebe die Selbstliebe achtet, das ist vielleicht etwas, was oft missachtet wird, dass man denkt, ja, als Christ bin ich doch aufgerufen, ständig hier für andere da zu sein. Und dann habe ich vielleicht ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt plötzlich sich eigene Bedürfnisse anmelden.
Sehen Sie, ich erinnere mich, dass ich mal bei einem Referat mit einem Amtskollegen furchtbar in die Rolle geriet, als ich sagte, da steht, Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, da gibt es einen Kuchen, der Kuchen ist geteilt. Und da wird eine Zeit sein, wo ich von meinem Kuchen ein größeres Stück weggebe. Aber prinzipiell wird der Kuchen geteilt. Das heißt, ich kann den anderen eigentlich nur lieb haben, wenn ich mich selbst auch lieb habe. Das gehört mit dazu. Das heißt, dass ich meine Gefühle achte. Und wenn ich meine Gefühle achte, kann ich auch die Gefühle des anderen achten. Wenn ich merke, ich kann traurig sein, dann werde ich dem anderen erlauben, traurig zu sein. Wenn ich merke, ich kann ärgerlich sein, werde ich dem anderen auch erlauben, ärgerlich zu sein. Wenn meine Frau auf mich sehr ärgerlich ist, ist das für mich nicht sehr schön. Dann bin ich immer richtig betrüppelt. Ja, und dann sehe ich zu, dass ich das wieder gut machen kann, dass ich, wenn ich irgendwas angerichtet habe, was meine Frau geärgert hat, dann sehe ich zu, dass ich irgendwie sie tröste oder es wieder gut mache oder um Verzeihung bitte. Wir Christen können um Vergebung bitten. Das ist das große Geschenk Jesu an die Menschen, die Vergebung. Jesus hat den Menschen geschenkt, dass sie einander um Verzeihung bitten können und können sich vergeben. Man kann in einem Streit sagen, wie gehen wir miteinander um? Also wenn ich dir böse Worte gesagt hatte, bitte verzeih mir. Was meinen Sie, was das verändert?
Und ohne das ist wahrscheinlich auch eine langjährige, gute, gelingende Ehe gar nicht möglich. Ja, und in der sechsten Regel, da sagen Sie, Zeit haben und Zeit vereinbaren, es ernst nehmen, auch mit dem anderen zu reden, das ist auch was ganz Wichtiges. Jetzt neigen vielleicht Frauen mal eher dazu, dass sie merken, eigentlich wäre es mal wieder dringend an der Zeit, auch über Gefühle sich auszutauschen, eben jenseits auch der Alltagslast und der Alltagswelt, über die man sich vielleicht zwischen Tür und Angel auch im Familiendasein, um Organisatorisches im Hinblick auf die Kinder und so weiter unterhält, da mal wieder ins Gespräch zu kommen. Oder es liegt irgendwas an und Sie sagen vielleicht, oh Mensch, weißt du, jetzt müssen wir unbedingt mal wieder miteinander reden. Vielleicht in einem harschen Ton.
Noch eins, weil Sie gesagt haben, Frauen neigen eher dazu. Allen anwesenden Frauen, die zuhören, sei es gesagt, wenn eine Ehefrau zu ihrem Mann oder eine Freundin zu ihrem Partner oder wer auch immer sagt, wir müssen mal miteinander reden, denkt jeder Mann automatisch, oh Hilfe, ich habe was falsch gemacht, ich werde vor das Gericht geschleppt und ich werde angeklagt. Das heißt, diese Einladung, wir müssen mal miteinander reden, ist eine destruktive. Hast du Zeit, ich möchte dir was erzählen. Dieser Satz, ich möchte dir was erzählen, hast du Zeit, dass ich dir was erzähle? Der ist ja schon der Anfang zum Gespräch. Ich will dir was erzählen. Und dann kann ich darauf warten, dass der andere darauf antwortet.
Und um den Kreis zu schließen, kommen wir vielleicht auch noch auf die verschiedenen Empfindungen zurück. Jeder ist anders, jeder empfindet anders. Vielleicht hat jemand ein Bedürfnis und meint, der Partner hat es eigentlich noch nie irgendwie befriedigen können. Ja. Weil jeder eine andere Sprache der Liebe auch spricht. Und auch das ist, glaube ich, auch eine wichtige Erkenntnis.
Richtig, also was man so die Sprachen der Liebe nennt, manche Menschen können einfach liebevoll zärtlich sein, können es in Worten ausdrücken, andere drücken es durch Handlungen aus. Und die Handlung, die sie begeben, ist ihre Zärtlichkeit. Und wenn einer das erkennt, dass mein Mann, meine Frau die Zärtlichkeit durch Fürsorge, durch kleine Aufmerksamkeiten, durch überraschende Geschenke oder was weiß ich was, dass das die Zärtlichkeit ist, dann sieht die Geschichte gleich ganz anders aus.
Dann fassen wir vielleicht an dieser Stelle noch einmal zusammen, dass wir so ein kleines Paket haben, was wir auch unseren Hörern mit auf den Weg geben können. Also Sie haben mal so grob sechs Regeln aufgestellt. Das erste war, ich Sätze auszusprechen, also eine Mitteilung zu machen, wo ich dann nicht in diese Vorwurfsfalle hineinrutsche. Das zweite war, Vorwürfe sind versteckte Wünsche. Bei jedem Streit ist die Frage wichtig, worum geht's denn eigentlich in dem Konflikt? Was liegt dem zugrunde? Welcher Wunsch, welche Interessen? dann haben sie gesagt, ja, man muss eigentlich nicht unbedingt recht haben. Punkt Nummer drei. Also es geht ja auch oft um verletzte Gefühle, um Macht. Auch das kann man sich mal überlegen. Muss man immer recht haben? Was steckt dahinter?
Ja.
Dann war die vierte Regel. Ganz wichtig ist es, Gefühle zuzulassen und auszusprechen. Das mindert den Konflikt. Schließlich, in der fünften Regel geht es darum, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Und da haben sie vorgeschlagen, gut, man kann natürlich Kompromisse machen, ist vielleicht nicht immer das Beste, aber was eigentlich immer weiter hilft, weil jeder zu seinem Recht kommt, ist die Einmal-Ich-Einmal-Du-Regelung.
Ja.
Und schließlich ist es wichtig, Regel Nummer 6, Zeit zu haben und auch die gemeinsam zu vereinbaren.
Ja, ja.
Bis an dieser Stelle jetzt danke ich Ihnen schon mal hier bis hierhin. Nach der Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema Gute Regeln machen Streit zur Kunst mit dem evangelischen Pfarrer Dr. Traugott Schall aus Detmold. Streiten heißt, miteinander zu reden, ohne eine Beziehung zu haben. Das ist ein Merksatz von dem evangelischen Pfarrer Dr. Traugott Schall hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe heute zum Thema Gute Regeln machen, Streiten zur Kunst. Und mein Name ist Anjuta Engert. Und damit eben das nicht passiert, dass wir auch im Streit eine Beziehung haben können, deshalb haben wir auch Ihnen schon einige Regeln an die Hand gegeben und auch das ein oder andere geklärt, warum man manchmal eben doch irgendwie feststeckt. Und es haben sich auch schon Hörer gemeldet. Ich darf die erste Hörerin begrüßen. Sie, mit ihr bin ich jetzt verbunden aus Nordrhein-Westfalen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Engert. Ich hätte eine Frage und habe mit wirklich zugehört. Ich bin inzwischen Witwe und da ist bei mir sehr vieles hochgekommen. Das ist jetzt aber vielleicht nicht so das Thema. Das Thema wäre jetzt, wie geht man mit Familienmitgliedern um, die einem so nach dem Tod des Mannes überhaupt nicht verstehen? Und wo man auch spürt, ich habe vielleicht Erwartungen, ich bin ein Mensch, der Nähe sucht und die aber nicht bekomme, auch nicht per Telefon. Und das tut mir dann so weh. Wie gehe ich damit um? Ich möchte da aber auch nicht immer im Streit sein. Dann halte ich mich lieber zurück und sage gar nichts, weil ich weiß, dann kommt Streit. Und das ist was, was ich in der Ehe sehr oft gehabt habe. Und das will ich jetzt alles nicht mehr und ich kann es auch nicht mehr. Mhm. Was mache ich da?
Ja, das gebe ich einfach mal weiter.
Ja.
Ich bin in Sorge, ob ich Ihnen hilfreich antworten kann. Sie scheinen jemand zu sein, Sie sagen, Sie sind jemand, der Nähe sucht. Das ist also für mich sehr deutlich und klar. Und möglicherweise ist es also so, dass Ihr Mann wahrscheinlich auch ein eher distanzierter Mann gewesen ist.
Ja.
Partner heiraten eigentlich immer so, dass ein Partner Nähe sucht und der andere, das ergänzt sich so.
Ja.
Das ist also ganz normal und über Ihre Ehe, denke ich, können wir jetzt nicht sprechen.
Nein, das ist auch gewesen und das will ich auch
so,
nicht.
Sie deuten so an, dass die Verwandtschaft,
die eigenen,
der Sie leben, die sind so ein bisschen gestrickt, in Anführungszeichen, wie Ihr Mann war.
Ja, die das zwei heißt, Kinder. Sind, und der einer nicht. Einer ist so wie ich, aber der wohnt nun weit weg.
Ja, und jetzt sage ich Ihnen etwas, was Ihnen vielleicht wehtut, aber das ist die harte Realität. Geben Sie die Hoffnung auf, dass diese distanzierten Leute je Ihre Nähewünsche akzeptieren. Das können Sie nicht.
Gut.
Denn für einen solchen distanzierten Menschen ist jede Nähe bedrohlich.
Ja, hat man auch geäußert.
Deswegen kommt eine Mauer um sich rum, weil die Nähe für ihn bedrohlich ist. Das wäre jetzt ein eigenes Thema.
Ja.
Können wir jetzt nicht, das wäre ein eigener Vortrag, können wir jetzt nicht erklären.
Ja.
So, was machen Sie jetzt damit? Was Sie jetzt damit machen, Sie sagen, Sie haben eine Bekannte oder Freundin oder Verwandte, mit der Sie sich austauschen können, die Sie ein bisschen versteht.
Nein, mein Sohn. Mein Sohn ist das.
Sohn, ja.
Aber die Töchter nicht, jetzt habe ich es offen gesagt.
Das ist ja in Ordnung. Die Töchter sind dem Vater nachgegangen und der Sohn ist ein bisschen, es ist auch Mutter-Sohn-Beziehung, ist auch immer wieder was Eigenes.
Ja.
Dann gibt es also zwei Möglichkeiten. Das sind keine Ratschläge, das sind nur Gedanken, die ich habe. Die eine, dass Sie den telefonischen Kontakt mit Ihrem Sohn so pflegen, dass Sie, sagen wir, ein Minimum von dem kriegen, was Sie brauchen.
Das kriege ich auch. Ich kriege mehr als Minimum von ihm.
Und dann seien Sie, entschuldigen Sie, dann seien Sie dafür dankbar.
So, ja.
Das ist der erste Punkt.
Ja.
Zweiter Punkt, dass Sie in Ihrer Nachbarschaft, Freundschaft, Bekanntschaft gucken, wo sind denn Leute, wo ist denn eine Frau, auch ein älterer Mann, ein Rentner, Pensionär aus der Gemeinde oder Nachbarschaft, aus der Partei oder wo auch immer, aus dem Chor sein, der, mit dem ich mal spazieren gehe, das ist keine Liebschaft oder Partnerschaft, sondern wir treffen uns und dem kann ich mal was erzählen und der hat die Fähigkeit zuzuhören. Mhm. Er signalisiert mir, dass er mich versteht. Das ist das Einzige, was ich Ihnen jetzt im Augenblick sagen kann.
Also die anderen muss ich lassen. Die anderen muss ich so lassen.
Das müssen Sie so lassen und akzeptieren und ich bitte um Nachsicht, wenn ich das so sage.
Ja.
Die dankbar dafür sind, dass Sie den Sohn haben, mit dem Sie sprechen können, der Sie versteht und bei dem Sie einfach auch von Ihrem Gefühl etwas sagen können.
Aber das tut sehr weh, wenn Sie auf einmal Kinder erleben, die sich distanzieren.
Das ist richtig, ja. Und das ist wahrscheinlich ein Schmerz.
Sehen Sie, auch noch wieder jetzt, das wäre mal ein anderes Thema für Lebenshilfe. Im Grunde wissen Sie es doch, dass Ihre Töchter so sind.
Ja.
Sie wissen, dass Sie bei Ihren Töchtern mit Ihren Gefühlen nicht landen.
Genau.
So. Und versuchen Sie, den Wunsch zu unterdrücken. Ich werde es vielleicht diesmal schaffen.
Ja.
Dann produzieren Sie noch eine neue Enttäuschung.
Ja, genau. Das habe ich ja jetzt inzwischen gemerkt.
Sie merken, Sie können mit Ihren Töchtern reden über Kochrezepte. Sie können über Reisen reden. Sie können über Angela Merkel und die Frau Kraft und den Rüttgers reden bei unserer Wahl jetzt in Nordrhein-Westfalen. Ich bin ja auch in Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Da können Sie alles drüber reden, bloß Sie können nicht mit Ihnen über persönliche Dinge reden.
Nein.
Und wenn Sie das vorher und Amalie, sie heißt nicht so, wird ganz freundlich sein, sie wird sich erkundigen, aber wenn ich ein bisschen was erzähle, wie es mir wirklich geht, dann blockt sie ab.
Ja.
Und das wissen Sie schon vorher.
Ja.
Und bitte gehen Sie ohne diese Hoffnung in das Telefongespräch, da geht es Ihnen hinterher besser.
Ja, ohne
und
Erwartung.
Manchmal
ohne
kann Erwartung. Es ja auch so das sein, dass...
Weil Ihre Erwartung produziert eine eigene Enttäuschung.
Mhm. Ja.
Dass man diese Erwartung nicht mehr hat, sich dann vielleicht eventuell auch das Verhalten ein bisschen ändert.
Ja.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie eine emotionale Heimat finden in einem Menschen und der Sie da auch auffängt. Und
Dankeschön
wünsche Ihnen
auch.
Da viel Zuversicht und Gottes Segen.
Dankeschön auch.
Ja, bitteschön, auf Wiederhören. Eine weitere Hörerin aus Oberbayern hat sich gemeldet mit ihr. Bin ich jetzt verbunden? Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch, Herr Dr. Schall und Frau Ingert. Zwei nahe Familienmitglieder reden seit einem Jahr nicht mehr miteinander und eine erfordert eine Entschuldigung. Kann man eine Entschuldigung einfordern? Ich habe Vermittlungsversuche gemacht, die schiefgelaufen sind, die das eher noch verstärkt haben. Leider ist mir das passiert. Und also ich würde alles dafür geben. Ich bete schon sehr viel dafür, dass das wieder gut wird. Was können Sie mir da raten?
Gut, wir haben zwei Probleme. Wir haben einmal das Problem, das ist Ihr eigenes, dass Sie darunter leiden, dass die beiden nahen Familienmitglieder, wer es auch immer ist, dass die miteinander nicht sprechen. Darunter leiden Sie.
Ja.
So, und dieses Leid ist vermutlich im Augenblick wenig zu lindern, weil die bei den beiden anderen ist das ja schnurzegal, dass sie leiden.
Nein, die sagen schon, ja, das tut ihnen auch sehr leid, aber die eine beharrt auf die Entschuldigung und die andere...
Ja,
die sagt, ich sehe das überhaupt nicht ein, die andere ist doch schuldig.
Es ist ein bisschen schwierig, liebe Zuhörerin, weil wir jetzt natürlich über andere reden, die nicht da sind.
Das stimmt, ja.
Es ist ein bisschen schwierig. Also der beharrt, will...
Jeder denkt, er ist im Recht von diesen zwei Menschen.
Wir werden irgendwann mal in Lebensschuld über Schuld reden. Der Gläubiger, das heißt der, der die Entschuldigung fordert, hat eine Machtposition. Und was er von dem anderen fordert, ist eine Demütigung.
Aha.
Wenn ich mich entschuldige, wenn ich Schuld auf mich geladen habe, dann bin ich ein Schuldner.
Ja.
Das heißt, ich bin einer, der Last trägt. Und der andere, den ich um Verzeihung bitte, der muss mir diese Last nehmen.
Aha.
Und wenn der andere, eine Entschuldigung fordern, das kann man kann es zwar, aber es ist völlig witzlos, wenn es eine Ehe wäre, dann sagt die Ehefrau, du könntest dich eigentlich mal entschuldigen. Dann sagt der Ehemann, da sind wir schon beim Thema Streit, naja, du bist ja auch mir nicht nett gewesen. Und dann ist das Wochenende gelaufen.
Ja.
Vielleicht sagt der Ehemann nach drei Tagen, ja, du hast ja eigentlich recht, ich war nicht nett zu dir. Kannst du mir verzeihen? Aber das kommt dann von ihm allein.
Ja.
Verstehen Sie, eine geforderte Entschuldigung ist wie eine Schulaufgabe, die man leistet. Das heißt, Sie können, wenn Sie die Möglichkeit haben, mit dem zu sprechen, der die Entschuldigung fordert, dem können Sie sagen, Ottokar, wenn du überhaupt was regeln willst, das ist nicht der richtige Weg, du kannst dem anderen sagen, also es wären meinetwegen zwei Brüder oder zwei Vettern, nehmen wir mal, es sind zwei Brüder. Da sagt der eine Bruder zum anderen, der kann sagen, Emil, ich bin immer noch ich bin immer noch sehr gekränkt. Ich bin sehr verletzt. Ja?
Ja.
Oh, jetzt gibt's zwei Möglichkeiten. Der andere reagiert darauf, ja? Und sagt, naja, das tut mir ja auch leid. Dann ist gut. Oder die andere Möglichkeit, der sagt, das ist dein Problem. Dann heißt das, dass diese Beziehung zwar noch besteht, aber sie ist gestört, sie ist distanziert.
Ja.
So, jetzt geht's weiter. Nun kann es sein, dass der andere, also nehmen wir mal an, zwei Brüder, ich habe den eben Emil genannt.
Ja.
Emil will sich nicht entschuldigen, aber Emil zeigt durch Handlungen. Emil zeigt durch Handlungen, also Emil, wenn Ottokar Geburtstag hat, kommt er mit einem großen Geschenk an. Dann sagt Ottokar vielleicht, jetzt kommst du mit dem großen Geschenk an. Ja, ich wollte dir eine Freude machen. Dann soll Otto sagen, aha, Moment, das ist vielleicht eine Entschuldigung durch die Hintertür.
Das ist seine Art der Entschuldigung.
Ach, wunderbar.
Ja.
War das eben die Frau Engert oder waren Sie das eben?
Das war ich, die Frau aus Oberbayern.
Ach, die Frau aus Oberbayern war das. Das stimmt. Dann haben Sie jetzt, Sie haben eben einen Geistesblitz gehabt.
Ja.
Genau, verstehen Sie? Das heißt, wenn ich gesagt habe, du, unsere Beziehung ist nicht in Ordnung, ich will es dir einfach sagen.
Ja.
Deswegen, ich muss dich nicht umbringen, wir können auch zusammen am Tisch sitzen, aber... ich bin immer noch sehr verletzt. Du hast das und das gesagt und es gibt Leute, die können ganz schlecht vergessen.
Ja.
So, und dann kann der andere, der kriegt das nicht fertig. Der will sich das auch, einer, der ist so gestrickt, also ein echter deutscher Mann, hätte ich gesagt. Der will sich nicht demütigen, weil er denkt, er gibt sich selbst dabei auf. Aber er kann, wie gesagt, durch Handlungen und plötzlich nach 2-3 Jahren ist die Geschichte irgendwie vergessen. Ich war ja damals sehr böse, du hast mich damals sehr verletzt, aber für mich ist das jetzt erledigt. Wir haben so viel Gutes miteinander erlebt, wir können wieder miteinander.
Ja.
Genau, und damit auch wir noch zwei Hörer zu Wort kommen lassen können, muss ich Sie jetzt unterbrechen. Aber ich denke, das ist mit diesem Geistesblitz ausgestattet. Können Sie jetzt weiter besser damit umgehen,
ja,
vielleicht?
Danke,
hoffe ich zumindest. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Frau Köser aus Wipperfürth hat sich gemeldet. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Ich grüße Sie.
Hallo. Ich wollte erst mal sagen, meine Mutter sagte früher immer, wenn wir uns stritten, der Klügere gibt nach.
Ja, richtig.
Das klingelt mir heute noch immer so in den Ohren, aber das war so gar nicht der Grund des Anrufs. Aber als Sie eben sagten, der Klug ist, der gibt dann nach, da kam mir das so wieder. Ich wollte jetzt eigentlich darauf eingehen, was die erste Hörerin da erlebt. Mein Mann ist ja auch gestorben und jedes Kind trauert selber auf seine Weise. Wir hatten ja auch, oder wir haben 4 Kinder, ich habe 4 Kinder, und merke jetzt auch, wie die unterschiedlich mir umgehen und mit ihrer eigenen Trauer um den Papa.
Ja.
Und wie ich das empfinde oder auch genießen kann, wie sie mit mir trauern, das ist einfach schön. Und ich habe auch selber Bekannte, wo denen das auch jetzt so plötzlich passiert ist. Und ich habe gedacht, ich nehme jetzt einfach mit denen mal Kontakt auf. Man kann von den Kindern nicht erwarten und sollte auch. Mir hat meine ältere Frau gesagt, geh nie zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. Das also auf die Kinder auch beziehen. Die Kinder müssen einen rufen, habe ich so jetzt auch immer wieder empfunden. Dann ist man selber besser dran, als wenn man... wenn man ihnen sagt, ach Mann, ich bin jetzt und so weiter. Vielleicht sind die auch in dem Moment nicht gut drauf und dann können sie es nicht vertragen, wenn man seine Trauer so loswerden will, sage ich jetzt mal einfach so.
Richtig, ja. Ja, ich wiederhole es nochmal, weil sie ihre Erwartungen begrenzen. Deswegen gibt es keine Streitigkeiten zwischen ihnen und ihren Kindern.
Ja, kann ich wohl sagen. Also
sind wir beim
Sie sagen auch bei anderen Gelegenheiten, aber jetzt bei dem Verlust von meinem Mann sagen Sie das nicht. Aber bei anderen Gelegenheiten sagen die auch zu mir, Ach Mutter, ich will jetzt nichts hören. Ich habe zwei Jungen und zwei Mädchen, ne?
Ja.
Und die reagieren wirklich sehr unterschiedlich auch.
Ja, ja,
muss
ja.
man einfach so sagen. Und die Mädchen, die sagen mir gegebenenfalls dann auch, ach Mutter, jetzt, ich will das jetzt nicht hören.
Ja, ja.
Das ist gar nicht böse gemeint von denen, aber dann weiß ich Bescheid.
Ja.
Dann muss ich einfach, muss ich sagen, ja, gut.
Und sie können es akzeptieren und deswegen führt es nicht zu Streit.
Mhm.
Ja. Genau. Ja.
Vielen
ja.
Dank, Frau Köser, für diesen Hinweis. Ja, eine letzte Hörerin hat sich zu Wort oder möchte sich zu Wort melden. Ich darf Frau Weyer begrüßen.
Grüß Gott zusammen.
Grüß Gott.
Ich möchte auch zur ersten Anruferin was sagen, weil ich habe auch einen Sohn und auch das Problem, dass er gerade eher einfach anders gestrickt ist wie ich. Und ich was bei einem Streit, habe ich gemerkt, schon oft auch sehr wichtig ist, zu beachten, dass man seine Wünsche nicht sofort erfüllt bekommt, dass man da auch geduldig rangeht. Aber das ist das Thema natürlich. Da kam mir meine Behinderung sehr zugute, weil ich gelernt habe, durch meine Behinderung einfach geduldig zu sein. Und da sind wir auch beim Thema. Mein Sohn hat mich jahrelang ignoriert. Ich durfte ihn nicht einmal berühren mit der Hand. Bei ihm hat das eher einen Ekel ausgelöst. Das war ganz schlimm, aber ich habe mich jahrelang nicht einfach irritieren lassen und bin einfach immer mit Liebe auf ihn zugegangen, habe ihn dann halt verbal vermittelt, dass ich ihn, egal wie er drauf ist, immer sehr lieb hab. Und heute Jahre, das war 11 Jahre so schlimm. Aber wie gesagt, Geduld war da wichtig, durchhalten meinerseits. Und heute haben wir das beste Verhältnis. Wir gehen sehr liebevoll miteinander um. Aber das hat halt gedauert. Und es ist wichtig auch, dass sie sich nicht entmutigen lässt und nicht der Trauer nach. Natürlich macht sowas traurig, wenn man sowas bei den Kindern sieht. Aber auch da ist die Akzeptanz, meine ich, sehr wichtig auch zu akzeptieren. Gute andere will es halt jetzt nicht. Und dann nicht einfach dann wieder das mit dem eigenen Gefühl runterdrücken, überschaden und sagen, so, das ist meine Trauer, ist jetzt so schlimm, das nimmt die erste Stelle ein, damit kann ich nicht mehr umgehen und akzeptieren, dass der andere das halt anders sieht.
Ja, Sie haben viel Geduld gelernt und können mit anderen Leuten geduldig umgehen und deswegen haben Sie wenig Streit in Ihrer Umgebung.
Gott sei Dank.
Ja, ja, dafür kann man Gott danken. Geduld mit dem anderen Menschen zu haben, ist auch sozusagen ein Mittel gegen den Streit oder einen Streit so wieder zu begrenzen. Ich will mit dem anderen geduldig sein, mit seinem Temperament, mit seinem Aufbrausen und ich will es einfach geduldig ertragen. Das nimmt sozusagen die böse Luft raus.
Das stimmt.
Wir haben etwas sehr Wichtiges gesagt.
Und Wünsche nicht sofort erfüllt bekommen, sie aber dennoch wahrnehmen. Wie können wir in diesem Spannungsfeld lavieren?
Genau, dass man nicht sofort alles bekommt, heißt aber nicht, dass es nie erfüllt wird.
Ja.
Wünsche ich noch einen gesegneten Tag wiederhören.
Danke, wünsche ich Ihnen auch.
Vielen Dank, Ihnen alles Gute, auf Wiederhören und danke auch für diesen Beitrag. Ja, da haben wir doch jetzt noch eine gute Gesprächsrunde auch gehabt, wo wirklich noch viel Gutes auch gekommen ist von Ihnen, von Hörerseite. Dafür bin ich Ihnen auch sehr dankbar. Wir kommen zum Ende der Sendung. Vielleicht geben Sie uns auch noch etwas mit abschließend auf den Weg, Herr Pfarrer Schall. Vielleicht haben Sie noch so einen kleinen Quintessenz.
Sie haben vorhin die 6 Regeln so schön so schön nochmal auch benannt, vielleicht als einen Satz: Streit muss nicht das Letzte sein. Wer es will, kann aus dem Streit herausfinden und jeder kann den Anfang machen.
Das ist sehr schön und das führt uns auch in die Versöhnungskultur,
ja,
die vielleicht auch gleich an die Streitkultur anschließt.
Ja.
Also
ja,
es muss nicht so sein. Es gibt Wege, es gibt Mittel aus dem Streit heraus. Und das haben Sie uns ja auch sehr, sehr lebensnah heute geschildert. Ich danke Ihnen dafür recht herzlich, Herr Dr. Traugott-Schall, dass Sie zu Gast waren in dieser Sendung heute zum Thema Gute Regeln machen Streiten zur Kunst.
Ja, bitteschön.
Auf Wiederhören. Vielen Dank.
Wiederhören.
Und wenn Sie möchten, verehrte Hörerinnen und Hörer, dann können Sie das auch nachlesen in dem Buch von Traugott-Schall, Partnerschaft kann gelingen, finden Sie auch dieses Kapitel. Da geht es um 10 gute Regeln für geschlossene und nicht geschlossene Ehen. Erschienen ist das Buch im Unio Verlag. Sie können weitere Informationen beziehen über den Hörerservice, den Sie unter der Nummer erreichen 0700 75 25 75 25, und er ist zu den üblichen Bürozeiten für Sie da. Sie haben aber auch die Möglichkeit, wenn Sie einen Internetzugang haben, unter www.horeb.org im Podcast-Angebot diese oder auch eine andere Sendung sich einfach, wenn Sie möchten, noch einmal herunterzuladen und anzuhören. Sie können auch einen Mitschnitt auf CD bestellen und den CD-Dienst erreichen Sie unter folgender Telefonnummer, unter der 0700 75 25 75 20, und Spenden sind herzlich willkommen. Es dankt Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, Ihre Anjuta Engert, und auch für die rege Beteiligung. Machen Sie es gut. Gottes Segen wünsche ich Ihnen für diesen Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole: 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.